macht Spaß drin zu lesen. Und zwar von der Plastizität der Sprache her. Also es ist eine sehr anschauliche und interessante Sprache. Auch die deutsche Übersetzung ist richtig gut. Und man begreift einfach, dass bestimmte Regelungen zum ersten Mal sind. Also wie was verkauft wird, wie man sich wo registrieren kann, eigentlich das ganze Standesamtswesen, wie das eingeführt, wie der französische Staat laizistisch wird und die Kirche wirklich vollkommen hinter sich lässt. Und insofern ist es nicht nur ein juristisches Vergnügen, das zu lesen, sondern es ist kulturhistorisch eigentlich ein Lesebuch.
Der Frankfurter Verleger Karl Dietrich Wolf über sein grandioses kaiserliches Lesebuch. Im Faksimile des Originals von 1808 wiedergegeben, mit Kommentar versehen und deutsch übersetzt, wird es von Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung als »großer Wurf« beschrieben. Und er meint damit sowohl das stolze Werk des französischen Revolutionsgenerals wie auch die verlegerische Glanzleistung des einstigen 68er Rebellen K.D. Wolf. Und weiter schreibt er:
Wer Napoleons Grabmal im Pariser Invalidendom besichtigt, sieht dort den Kaiser als Gesetzgeber auf dem Thron posieren. Zu seiner Rechten streckt ihm eine Frau das Corpus Juris Civilis entgegen, also das Gesetzbuch des oströmischen Kaisers Justinian, das Werk, das anderthalb Jahrtausende lang die abendländische Rechtskultur geprägt hat. Doch Napoleon weist diese Gesetzestafeln zurück. Mit der Linken zeigt er vielmehr auf seinen Code Civil. Dies sei das Recht, das gelten solle, und die Inschrift, die unter dem Thron prangt, lautet: Sein einziges Gesetz hat, seiner Einfachheit wegen, in Frankreich Besseres getan als die Massen der Gesetze, die ihm vorausgegangen sind. Die alten Gesetze, sie liegen am Boden zerstreut zu Füßen des Kaisers.
So Heribert Prantl über »Des Kaisers einziges Gesetz«, das am 21. März 1804 als Code Civil des Français in Kraft trat und zunächst einmal in Frankreich selber für Rechtseinheit, Rechtssicherheit und für die Festschreibung der Ziele der Revolution sorgte. Und das wurde auch Zeit. Wo es doch im Ancien Regime neben dem Gewohnheitsrecht noch 366 lokale Rechts- und Gesetzesbücher gegeben hatte, die, wie er schreibt, im Norden mehr durch germanischen, im Süden mehr durch römischen Einfluss geprägt waren. Eine Art von Barbarei in den Augen Voltaires und schrecklich und absurd, dass in einem Dorf rechtens war, was im anderen als Unrecht galt. Wenn man in diesem Königreich reist, klagte er, wechselt man die Rechtssysteme so oft wie die Pferde. Der Verleger K.D. Wolf:
In Frankreich gab es Gerichtsrechte von irgendeinem Adligen, der hatte nicht nur Hand- und Banddienste gegenüber den Bauern einzufordern, sondern der konnte auch bis zur Todesstrafe zu Gericht sitzen. Und natürlich machten das diese Grundherren nach Gutdünken. Die hatten keine Anwälte, es gab auch keinen geregelten Prozess, wie das abzulaufen hätte. Und wenn dann jemand keine Beziehung hatte und nicht an den König appellieren konnte, dann war es das. Und es wusste dann einfach jeder, es kann nicht einfach ein lokaler Grundherr zu Gericht sitzen, sondern es gibt Regelungen und dann kann man in die Stadt gehen und sich einen Anwalt nehmen. Ich meine, dass das seine Schattenseiten hat, liegt ja auf der Hand. Braucht man nur Balzac lesen, dann weiß man, es gibt natürlich Anwälte, die Gauner sind, ne? Aber dass man überhaupt weiß, man kann sich einen Anwalt suchen und kann einen juristischen Instanzenweg durchlaufen, das ist natürlich doch schon ein enormer Fortschritt.
Mein Ruhm beruht nicht auf den 40 gewonnenen Schlachten und darauf, dass ich den Königen, die es gewagt hatten, dem französischen Volk zu verbieten, seine Regierungsform zu ändern, meinen Willen diktiert habe. Waterloo wird die Erinnerung an diese Siege auswischen, so wie der letzte Akt alle Vorangegangenen vergessen macht. Doch was nichts auslöschen kann, was ewig bleiben wird, das ist mein Code Civil, das sind die Protokolle meines Staatsrates, meine gesamte Korrespondenz mit meinen Ministern, kurz all das Gute, das ich als Administrator, als Erneuerer der großen Familie Frankreich geschaffen habe.
Napoleon Bonaparte am 26. September 1816. Da war der korsische Bürgersohn Napoleone di Buonaparte 48 Jahre alt und lebte auf der Felseninsel St. Helena in der Verbannung, nachdem er zwei Jahrzehnte die Geschicke fast ganz Europas im Guten wie im Bösen bestimmt hatte. Nicht nur als General, sondern sogar noch als Kaiser hatte er sich als Vollender und Vollstrecker der französischen Revolution verstanden. selbst als er zu seinem und Frankreichs Ruhm Europa blutig mit Krieg überzog, vergaß er in all seiner Widersprüchlichkeit nicht die revolutionären Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und so machte sein grandioses Gesetzeswerk nicht nur in den eroberten Ländern Furore, sondern auch außerhalb Frankreichs und wurde, so Barbara Döhlemeier vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, teils direkt übernommen, teils zum Vorbild für eigene nationale Gesetzgebungen. Der erfolgreiche Bourgeois, schreibt sie im Nachwort der angesprochenen Ausgabe des Code Napoléon, der Mensch als Eigentümer ist das Leitbild des Gesetzbuchs, dem nicht weniger als 1700 seiner 2300 Artikel gelten. Und weiter heißt es:
Ein wesentlicher Grund für seine Erfolgsgeschichte war die Tatsache, dass er sich vollkommen im Einklang mit der neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung des aufbrechenden bürgerlichen Zeitalters befand. Das Gesetzbuch, das die bürgerlichen Werte des Eigentums, der Familie und des Familienerbes sowie der Vertragsfreiheit in seinem Rechtsstoff verkörpert und den Schutz dieser Werte gegen private wie staatliche Eingriffe postuliert, ist als Träger privatautonomer Gestaltungsfreiheit zum Symbol dieser neuen Gesellschaftsordnung geworden. Nicht zuletzt durch seine Abstraktheit und Systematisierung konnte der Code Civil eine so ausgedehnte und allgemeine Geltung erlangen, wobei gerade diese Funktion als Palladium de la Propriété, als Verwirklichung der Postulate des Individualismus und des Liberalismus herausgestellt wurden.
Ist auch ganz interessant, dass sowas wie zum Beispiel die Judenemanzipation im Anhang des Code Napoléon gleich miterledigt wird. Und zwar nicht als sozusagen eine Gewährung von Gleichstellungsprivilegien, sondern im Gegenteil, was juristisch ganz interessant ist, sondern die extra Befugnisse von jüdischen Gemeinden, bestimmte standesamtliche Befugnisse und solche Sachen, die werden aufgehoben. Das heißt, mit der Aufhebung dieser Sonderrechte für die jüdischen Gemeinden kommt die vollkommene Emanzipation von jedem Juden auch als normalen Bürger. Es sind keine Minderheitsrechte mehr, sondern es sind allgemeine Rechte.
Auszug aus dem königlichen Dekret vom 31. März 1808, welches die Errichtung eines Konsistoriums und die Bestellung von Syndiken zur Aufsicht über den jüdischen Gottesdienst anordnet. Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Konstitutionen König von Westfalen, französischer Prinz etc. etc. haben in Erwägung, dass die Juden nicht ferner eine getrennte Gesellschaft im Staate ausmachen dürfen, sondern nach dem Beispiele aller unserer anderen Untertanen sich in die Nation, deren Glieder sie sind, verschmelzen müssen, verordnet und verordnen. Artikel 6. Das Konsistorium soll darüber wachen, drittens, dass die Rabbiner die Ehen nicht eher einsegnen und die Ehescheidungen nicht eher aussprechen, als nachdem ihnen die Zivilurkunde der Ehe oder Ehescheidung vorgezeigt ist.
Der bürgerliche Zustand der Juden, festgehalten im zitierten Anhang des Code Civil, gegeben im königlichen Palaste zu Kassel, von dem 24 Jahre alten, zum König avancierten Jérôme Bonaparte, Napoleons Bruder. Mein Bruder, hatte der ihm am 15. November 1807 geschrieben, beiliegend finden Sie die Verfassung Ihres Königreichs. Sie müssen sie getreulich befolgen. Ihr Königreich wird sich durch die Wohltaten des Code Napoléon, durch das öffentliche Gerichtsverfahren und die Einführung des Geschworenengerichts auszeichnen. Und die Einwohner des damaligen Westfalens scheinen zumindest auf dem Papier nicht schlecht mit ihm gefahren zu sein, als er am 1. Januar 1808 in Kraft trat. Die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, das Jagdprivileg des Adels, eine Heiratserlaubnis für Bauern durch ihre Herrschaft war nicht mehr nötig. Und jeder Einländer sollte, Artikel 8, die bürgerlichen Rechte genießen, mit Ausnahme der Frauen.
Die Frau ist verbunden, bei dem Manne zu wohnen und ihm allenthalben hinzufolgen, wo er sich aufzuhalten für gut findet. Die Frau kann ohne Genehmigung ihres Mannes nicht vor Gericht auftreten. Die Ehefrau kann, wenn sie gleich mit ihrem Manne in keiner Gütergemeinschaft oder in einer Vermögensabsonderung lebt, weder schenken, veräußern, ihr Vermögen mit Hypotheken beschweren noch erwerben.
Nachzulesen im ersten Buch, 5. Titel, 6. Kapitel, von den wechselseitigen Rechten und Pflichten der Ehegatten. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen, die zeigen, dass des Kaisers dickes Buch als Ausdruck der bürgerlich-patriarchalischen Gesellschaft die Frauen von dem Genusse der bürgerlichen Rechte fernhielt und ihre Benachteiligung ausdrücklich festschrieb. Das war aber nicht der Grund dafür, dass der Code Civil später, nach dem Sturz Napoleons, von mehr oder weniger würdigen deutschen Männern als Plunder der Hölle, als französischer Unrat gebrandmarkt wurde, der, wie es hieß, verzehrenden Flammen anheimfiel.
Erstes Buch von den Personen, Livre Premier des Personnes. Zweites Buch von den Sachen und den verschiedenen Beschränkungen des Eigentums. Livre II des Biens et des différentes Modifications de la Propriété. Drittes Buch von den verschiedenen Arten, das Eigentum zu erwerben. Livre III des différentes manières dont on acquiert la propriété. Anhang, Supplément.
Und diese sogenannten Befreiungskriege gegen Napoleon, die endeten damit, dass also zum Beispiel hier in der Nähe von Frankfurt, auch auf dem Taunus, Studenten aus Darmstadt und Gießen im Taunus ein Feuer machten und Bücher verbrannten. Und die haben die Bedeutung der Befreiung, die durch die Französische Revolution in Europa in Gang gekommen ist, damals nicht sehen wollen. Und das hat ja Deutschland auch schwer geschadet. Auch die bürgerliche Gesellschaft hat ja im ganzen 19. Jahrhundert immer sozusagen die feudalen Eierschalen nicht abstreifen können. Und das hat auch damit zu tun, dass die rebellierenden Burschenschaften in 1830 Hambacher Fest und 1848 zum Teil eben so franzosenfeindlich waren, dass sie die Traditionen und Bezüge gar nicht herstellen wollten.
Trotz alledem, trotz unleserlich machen und eliminieren des verhassten Namens, schreibt Barbara Döhlemeier vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, konnte man nicht einfach die althergebrachte Ordnung der Zopfzeit wieder einführen. Wenngleich die Geltungsgrundlagen der französischen Codes zunächst Krieg und Gewalt gewesen waren, die Vorzüge eines liberalen, modernen, handhabbaren Rechts wurden, je weiter man sich von der napoleonischen Epoche entfernte, mit umso größerer Überzeugung akzeptiert und verteidigt. Insbesondere im linksrheinischen Deutschland und im Großherzogtum Baden, wo bis zur Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900 nach dem Code Napoleon-Recht gesprochen wurde, auch wenn man ihn nur noch Code Civil nannte. Auch der deutsche Rechtsgelehrte Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach erkannte, der militante Anspruch, die französische Revolution werde die ganze Welt verändern, sei nicht so hochgegriffen. Er formulierte:
Kein Sehender wird sich verhehlen können, dass Europa eine veränderte Gestalt gewonnen hat und dass das denkwürdige Wort La Révolution française fera tout du monde in verändertem, besseren Sinne zur höchsten historischen Wahrheit geworden ist.